ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Gili Hensoldt und dem Thema gefährliche Abhängigkeit, China und die deutsche Wirtschaft. Von einem oder einer anderen abhängig sein ist nie gut. Das gilt für Liebesbeziehungen und das gilt natürlich auch für Wirtschaftsbeziehungen. Besonders dann, wenn der eine Partner in dieser Wirtschaftsbeziehung eben kein demokratischer Staat ist, sondern ein autokratischer, so wie China. Wie gefährlich es ist, solchen Regierungen ausgeliefert zu sein, das haben wir alle gesehen, als Russland die Ukraine angegriffen hat und die Gaslieferungen nach Deutschland weggebrochen sind. Die Abhängigkeit von China, die ist noch viel, viel größer. Welche Folgen hätte ein deutsch-chinesischer Handelskrieg, ein vielleicht chinesisch-europäischer Handelskrieg und wie wahrscheinlich ist er? Die Bundesregierung und auch die EU wollen auf jeden Fall unabhängiger von China werden und setzen deshalb auf De-Risking. Kann das klappen? Und was halten die deutschen Unternehmen von dieser Strategie? Das diskutieren wir in diesem SWR-Kulturforum und zwar mit Christina Otte von Germany Trade and Invest, einer bundeseigenen Marketingagentur für den Standort Deutschland. Und mit dabei ist auch Fridolin Strack vom Bundesverband der Deutschen Industrie und Dr. Janka Oertel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Frau Oertel, wenn der die eine abhängig ist vom anderen, dann ist es in Beziehungen nicht gut. Bei Menschen würde man sowas vielleicht eine toxische Beziehung nennen. Würden Sie sagen, wie toxisch ist aus Ihrer Sicht die Beziehung Deutschlands zu China, der Deutschen zur chinesischen Wirtschaft?
Ich glaube, toxisch ist kein guter Begriff, den man dafür wählen kann. Wir haben eine auch durch die Politik geförderte, starke Verbindung zwischen China und Deutschland gehabt, seit Jahren und Jahrzehnten. Das ist richtig gut gelaufen für uns auf der deutschen Seite. Wir haben wahnsinnig viel Geld gescheffelt, wahnsinnig viele Profite eingefahren. Aber auch dadurch sind wir in der Lage gewesen, in Innovation zu investieren, in Forschung zu investieren. Sind wir in der Lage dazu gewesen, in Krisenzeiten in Europa ein starker Anker zu sein und viel Finanzkapital zur Verfügung stellen zu können. Also ich glaube, wenn man davon spricht, dass es so eine Abhängigkeit gibt, dann ist es nicht ganz richtig zu sagen, da haben wir uns blauäugig in so eine toxische Beziehung begeben. Sondern es hat sich etwas verändert in der Art und Weise, wie die chinesische Führung Wirtschaftsbeziehungen betreibt, wie sie versucht, den eigenen Vorteil zu suchen und die eigenen Unternehmen groß zu machen. Und das hat Auswirkungen auf diese Wirtschaftsbeziehungen und diese werden jetzt nach und nach immer deutlicher. Es ist so ein bisschen das böse Erwachen, dass man merkt, dass man aus vielen dieser engen Abhängigkeitsverhältnisse gar nicht mehr so leicht herauskommt. Und dabei ist das, was wir so als Abhängigkeiten sehen, also die sichtbaren Dinge, wo es einzelne Produkte sind, von denen wir abhängig sind, Antibiotika, Grundstoffe oder seien es andere Zulieferprodukte, seltene Erden etc., das ist nur ein Teil der Medaille. Die Frage der Marktabhängigkeit ist eben auch eine ganz, ganz große.
Also das heißt, es gibt eine Beziehung, es gab schon lange eine Beziehung zwischen Deutschland und China und die hat sich verändert. Würden Sie sagen, die ist schon ein Stück weit riskant im Moment?
Es ist eine Beziehung, die von deutscher Seite eine deutliche Rekalibrierung benötigt. Es geht eben nicht darum, von heute auf morgen alle Unternehmen zu bitten, China zu verlassen, den chinesischen Markt zu verlassen. Es geht nicht darum, Unternehmen zu sagen, von heute auf morgen, ihr dürft kein einziges chinesisches Produkt mehr in eurer Lieferkette haben. Aber es geht natürlich darum, zu sagen, wie können wir identifizieren, wo kritische Abhängigkeiten bestehen? Wie können wir diese reduzieren? Und wie können wir gleichzeitig aber auch unsere komplette Wirtschaft neu aufstellen, um mit diesem China als Wirtschaftsakteur global umgehen zu können?
Frau Otte, Abhängigkeiten, die Frau Oertel gerade angesprochen hat, die machen natürlich immer auch erpressbar. Erleben wir da schon was mit Blick auf China und die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen? Also sind wir erpressbar? Merkt man da gerade was?
Ich würde erstmal ganz gerne nochmal darauf eingehen, zu den Abhängigkeiten, die Frau Oertel ja auch schon angesprochen hat. Denn man muss auch sehen, wir sind importseitig abhängiger als exportseitig. Also das heißt, China ist unser wichtigstes Lieferland, aber eben nur der viertwichtigste Exportmarkt und hat auch in den letzten Jahren der Exportmarkt China eben an Bedeutung auch verloren. Also insofern, was wirklich kritisch sind, aus unserer Sicht sind die Importabhängigkeiten. Und da ist jetzt auch nicht der komplette Import Chinas kritisch, sondern eben nur ein kleiner Teil. Wirkstoffe beispielsweise für die chemische Industrie oder eben auch einzelne Medikamente wie Antibiotika beispielsweise, Elektronik, Laptops, Computerzubehör, aber dann eben halt auch die Rohstoffe wie seltene Erden, wie Halbleiterrohstoffe. Da sehen wir halt gerade bei diesen Rohstoffen, dass da auch eine Diversifizierung sehr, sehr schwierig ist, weil auch die indirekte Abhängigkeit von China da sehr hoch ist.
Also das heißt schon, es ist ein Ungleichgewicht in der Beziehung. Wir sind abhängiger von China als die von uns?
Ja, also zum Teil schon. Also die Abhängigkeiten sind ein bisschen asymmetrisch. Ich meine, China ist natürlich auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Insofern ist klar natürlich, dass auch beispielsweise der Markt sehr wichtig ist und sehr viele deutsche Unternehmen eben vor Ort investieren, um vor Ort aktiv zu sein und die Kunden zu bedienen. Aber es ist in der Tat so, dass beispielsweise 2022 hat Deutschland in China Direktinvestitionen getätigt. Der Bestand betrug 122 Milliarden Euro. Umgekehrt waren es nur 5 Milliarden Euro in Deutschland, die jetzt chinesische Unternehmen hier investiert haben.
Herr Strack, wenn jetzt Frau Oertel sagt, es braucht eine Rekalibrierung der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen, heißt es denn dann für deutsche Unternehmen, dass sie zumindest teilweise auf einen wichtigen Markt verzichten müssen und damit auch auf schon gute Geschäfte?
Also ich würde gerne zunächst nochmal den Gedanken betonen, den Janka Oertel schon gesagt hat, wo kommen wir denn her? Wir kommen aus einer langen Phase, wo wir die ganz starke und auch wirklich sehr berechtigte Hoffnung hatten, dass sich China integriert in die Weltwirtschaft, 2001 erst WTO-Mitglied wurde, sich der Welt geöffnet hat mit so symbolträchtigen Dingen wie Olympische Spiele in Beijing 2008, eine Expo in Shanghai 2010, die unglaublich viele internationale Besucher nach China gezogen hat und mit einem Wirtschaftskurs auch noch bis Mitte der 2015er Jahre, wo wir den Eindruck hatten, China bemüht sich intensiv, sich anzupassen an Regeln in der Weltwirtschaft, die uns erkennen lassen, dass das Grundprinzip von Privatwirtschaft, von privatem Eigentum, von unternehmerischer Freiheit in China an Bedeutung gewinnt. Und ich finde tatsächlich wichtig, nochmal darauf zu blicken, jetzt unabhängig von Autokratie und politischem System, dass wir 2017, 2018, 2019 bereits festgestellt haben, die Entwicklung Chinas hin zu mehr Markt wird deutlich gebremst und die Stärkung von staatlichen Elementen in der Wirtschaft gewinnt wieder an Bedeutung. Und unser Punkt im BDI war, dass wir schon Anfang 2019 die deutsche, vor allem unsere eigene unternehmerische Öffentlichkeit darauf hingewiesen haben, dass China mit einem systemischen Wettbewerb gegen uns antritt und andere Regeln für Wirtschaften in China gelten als für westliche marktwirtschaftliche Länder. Wir brauchen diese Rekalibrierung. Wir haben viel profitiert von der Zusammenarbeit und jetzt merken wir halt bei einer Reihe von Themen, es ist nicht nur das Thema Risiken aus der Abhängigkeit, sondern es sind auch Themen, dass immer mehr Industriebranchen in Deutschland und nicht nur in Deutschland und im europäischen Markt, sondern im Weltmarkt zunehmend unter Wettbewerbsdruck geraten gegenüber chinesischen Wettbewerbern.
Beispiel E-Autos.
Beispiel E-Autos, aber auch im Maschinenbau und in vielen anderen Bereichen, in der Stahl- und Metallindustrie, in vielen Bereichen, wo unsere Firmen sagen, die Angebote chinesischer Wettbewerber, die sind so günstig, dass sie nach unserer Einschätzung mit Marktpreisen nicht zu realisieren sind. Und natürlich brauchen wir dann eine Rekalibrierung.
Vielleicht darf ich da noch ganz kurz das zuspitzen und vielleicht noch ein kleines bisschen brutaler formulieren, als Fridolin Strack das gerade getan hat. Wenn Importabhängigkeiten in einzelnen Produktgruppen unser größtes Problem wären, dann wäre das alles nicht so schlimm. Das Problem, das wir haben, ist deutlich größer. Es erfordert nämlich von uns tatsächlich unsere eigene Form des Wirtschaftens neu zu denken. Und deswegen ist, wenn man es runterbricht, nur auf so ein De-Risking, das bedeutet, ja, wenn wir jetzt ein bisschen diversifizieren und einige dieser Produkte aus anderen Ländern bekommen, dann ist das schon okay. Dann heißt es irgendwie, alles kann so bleiben, wie es ist. Und das, was wir aber haben, das bedeutet, es kann nicht so bleiben, wie es ist.
Nur um zu unterstreichen, über welche Dimension des Problems wir sprechen. Wir haben global drei große Märkte. Der mit Abstand größte Markt sind die USA. Der zweitgrößte Markt ist der EU-Binnenmarkt. Und da haben wir wirklich was Gutes geschaffen mit dem EU-Binnenmarkt. Wir haben große Stärke. Wir sind ein technologischer Führer und wir haben eine große Marktmacht, wenn wir die koordiniert einsetzen. Der drittgrößte Markt ist der chinesische Markt. Jetzt kommt aber dazu, dass von der globalen industriellen Wertschöpfung fast ein Drittel auf China entfällt. Und dann sehen Sie ungefähr die Problematik, die entsteht, wenn man über eine Neugestaltung der Partnerschaft spricht. Kein Unternehmen wird sich freiwillig abkoppeln von einem Markt, wo halt ein Drittel der Kunden sitzen.
Und was ich auch noch ergänzen würde ganz gerne, ist, dass ja auch China gezeigt hat, dass es die Abhängigkeiten auch einsetzt, um wirtschaftlichen Druck auszuüben, um dann wiederum auch eigene politische Ziele zu erreichen. Also das hat man gesehen, wo Litauen kurze Zeit abgeschnitten war, die Importe aus Litauen in China beschränkt wurden. Das hat man gesehen, als China Halbleiterrohstoffe, die Export nach Japan 2010 beschränkt hat. Also das sieht man immer wieder. Da gibt es auch Untersuchungen, dass eben China das Mittel auch einsetzt. Und das ist natürlich sozusagen auch für uns ein bisschen der Grund, warum man jetzt sagt, naja, da muss man eben halt auch vorsichtiger umgehen mit den Abhängigkeiten und die versuchen zu reduzieren.
Aber was heißt konkret vorsichtiger umgehen? Ich meine, Sie haben angesprochen, wir sind schon in vielen Bereichen oder in wichtigen Bereichen eben abhängig, zum Beispiel von Lieferungen aus China. Ja, also gerade Medikamente hatten Sie gesagt. Ich glaube, 90% unserer Antibiotika kommen aus China. Ganz viele Wirkstoffe. Auch da ist die Abhängigkeit riesig. Wenn wir auf Produkte gucken, die wir für die Klimawende brauchen, auch da sind wir angewiesen. Also das muss ja zumindest einer der Schritte sein, Frau Oertel, den man jetzt gehen müsste wahrscheinlich, da eben Abhängigkeiten zu reduzieren. Welche Schritte kommen denn dann noch on top, wenn Sie sagen, wir müssen die Wirtschaft neu denken?
Einfach mal ein kleines Beispiel. Wenn wir sagen, wir wollen uns Lithiumreserven sichern in der Welt, weil China die größte Marktmacht hat bei Lithium, wir brauchen Lithium für Lithium-Ionen-Batterien in der Elektroautoindustrie und wir wollen uns den Zugang zu diesen Rohstoffen sichern, dann macht das total Sinn. Wenn wir aber kein einziges europäisches Unternehmen mehr haben in ein paar Jahren, das Batterien herstellen kann, dann nützt uns das relativ wenig, wenn wir Zugang zu Lithium haben. Wir brauchen gleichzeitig eben auch eine strategische Incentivierung, dass wir noch weiterhin alternative, marktfähige, wettbewerbsfähige Player haben in Europa. Und wir sind dabei, die zu verlieren. In der Batterieindustrie, in der Windindustrie. Wir haben wirklich schon einen Großteil verloren in der Solarindustrie. Wir sehen das in der Telekommunikationsindustrie, haben wir die Diskussion geführt, ganz, ganz intensiv, wo wir noch zwei der drei großen Marktplayer in Europa haben. Und trotzdem geraten die massiv unter Druck aufgrund der Marktmacht von chinesischen Konzernen. Wir müssen ganzheitlich darüber nachdenken, welche Konzerne, welche Wirtschaftszweige, welche Felder sind für uns kritisch, sind für uns essentiell. Wo wollen wir langfristig auch Wertschöpfung generieren können? Was sind das für Industrien? Mhm. Und welche Industrien müssen wir vielleicht auch sagen, müssen wir aufgeben? Macht das wirklich noch Sinn, in Solarproduktion in Europa zu investieren? Oder sagen wir, nein, diese Abhängigkeit nehmen wir in Kauf? Ganz strategisch, weil wir damit Geld sparen können, dass wir zum Beispiel in die Windindustrie investieren können. Deswegen verwehre ich mich immer davor, dass es so verengt wird auf diese Produktimportabhängigkeiten, weil das meiner Meinung nach der Größe des Problems einfach nicht gerecht wird.
Aber es ist natürlich schon krass, wenn man sich einfach diese unterschiedlichen Produkte oder Rohstoffe anschaut und sich auch die Abhängigkeit anguckt, die wir da eben haben. Also wir alle wissen ja noch, was es für Folgen hatte, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Bisschen mehr als die Hälfte unseres Gasbedarfs kam aus Russland. Als es weggebrochen ist, hatten wir einen Haufen Probleme. Es hat uns sehr viel Arbeit und sehr viel Geld gekostet, das auch auszugleichen. Wenn man sich jetzt anguckt, es gibt eine Untersuchung vom Institut der Deutschen Wirtschaft, die haben tausende Produkte untersucht auf die Abhängigkeit von China und bei etwa 200 liegt diese Abhängigkeit bei über 50%, also da kommen mehr als die Hälfte der Lieferungen aus China. Das ist ja schon dann nochmal, wenn man es jetzt mit Russland vergleicht, enorm. Also da hängt ja viel, viel mehr dran. Was würde denn passieren, wenn da jetzt was ins Bröckeln kommt? Welche Folgen hätte denn das?
Also ich glaube, in der Not greifen die Firmen zu teuren Lösungen, die heute nicht gezogen werden. Ich bleib mal bei dem Beispiel von Lithium. Für eine deutsche Firma lohnt sich der Einstieg in den Abbau von Lithium und in die Raffinierung von Lithium überhaupt nicht, weil das ist eine private Firma, die so einen Schritt geht und die rechnet den Case vorher durch und kommt zu dem Ergebnis, wenn wir einsteigen in die Raffinierung von chilenischem Lithium und die Produkte nach Europa schippern, dann enden wir mit einem Preis, den wir für die Vorverarbeitung haben, der ungefähr bei 30-50% höher liegt im Vergleich zu dem, was wir bei chinesischen Partnern zu zahlen hätten. Die Rohstoffe sind verfügbar. Es ist ja nicht so, dass Chinesen, die nur noch im chinesischen Markt für lokale Produktion verkaufen, die Schwierigkeit ist, wenn wir jetzt auf so eine, in Anführungsstrichen, Abhängigkeit reagieren, der Markt wird uns alleine nicht helfen, aus der Abhängigkeit rauszukommen. Wenn wir jetzt aber anfangen, in vielen Bereichen eine staatliche Industriepolitik zu fahren, dann A, werden wir wie China? Wir werden immer staatlicher, das wollen wir nicht, das macht uns ineffizient.
Also staatliche Industriepolitik hieß, dass der Staat vorgibt, wir brauchen das in Europa, das muss hier produziert werden und wenn es für die Unternehmen zu teuer ist, dann subventionieren wir es eben.
Genau, dann subventionieren wir es, genau. So wie wir es ja im Grunde genommen im Moment machen bei der Ansiedlung von Chipfabriken mit Intel und TSMC. Wir locken die Firmen in den Standort Deutschland mit sehr, sehr hohen steuersubventionierten Vergünstigungen, mit dem Versprechen, hier ist ein guter Markt, hier könnt ihr eure Chips absetzen, aber halt auch mit dem Versprechen einer staatlichen Interventionspolitik. Wir subventionieren die Ansiedlung in einem sehr hohen Grad. An der einen oder anderen Stelle bin ich sehr dafür, dass sollten wir in der Tat gezielt staatliche Fördergelder einsetzen, weil es nicht anders geht.
Mhm.
An der einen oder anderen Stelle können wir aber auch neu überlegen, Rohstoffförderung in der Europäischen Union. Und vielleicht auch noch eine Idee, jetzt mal bezogen auf Solarmodule, vielleicht lohnt es sich nicht, Solarmodule in Westeuropa zu produzieren. Aber wenn wir öffentlich den Einsatz von Solarmodulen fördern im Zuge der Energiewende, warum können wir nicht Herstellern oder Anbietern, die staatliche Fördergelder bekommen, vorschreiben, ihr müsst einen bestimmten Prozentsatz aus unterschiedlichen Drittländern importieren. Dann käme vielleicht ein Unternehmen in Indien auf die Idee, wunderbar, die 10%, die ich in der Europäischen Union für eine Solarförderung zuliefern kann, die sind ein fantastischer Marktanteil. Da investiere ich. Über solche Modelle sollten wir nachdenken, die uns auch im globalen Süden attraktiv machen.
Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Sie haben ja diese Entwicklung auch beschrieben. Es gab eine Öffnung von China. Man hat sehr lange sehr gute Geschäfte gemacht. Man hat Zulieferer aus China gehabt, die eben billig Sachen produziert haben. Und das war eine Beziehung, würde ich sagen, von der beide Seiten auch profitiert haben. Warum hat sich das jetzt geändert? Also was ist passiert, dass auf einmal alle sagen, oh, das ist nicht mehr so, wie wir das gewohnt sind oder ist vielleicht sogar gefährlich? Also was hat sich verändert? Wo ist denn die Gefahr im Moment? Vielleicht müssen wir das noch mal ein bisschen verdeutlichen. Was ist denn das Gefährliche im Moment?
China ist selbst bestrebt, sozusagen die Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren. Es gibt verschiedene Regierungsprogramme, die in genau diese Richtung zielen. Made in China 2025 beispielsweise, was ja 2015 ausgerufen wurde, nämlich dass man in 10 Schlüsseltechnologien oder Schlüsselsektoren aufholen will bis 2049 und hat sich ganz konkrete Vorgaben auch in diesen Schlüsselsektoren gegeben, dass man unabhängiger sein möchte von ausländischen Zulieferungen, von ausländischen Kernkomponenten. Diese Schlüsselsektoren sind eben auch relativ deckungsgleich mit denen, die jetzt eben auch Deutschland als strategische Schlüsselsektoren identifiziert hat, zum Beispiel in der Hightech-Strategie der Bundesregierung.
Mhm.
Und insofern dieser Wettbewerb mit China, der hat zugenommen. Also man sagt ja nicht umsonst dieser Dreiklang, China ist Partner, Wettbewerber und eben, das ist jetzt das neue systemische Rivale, in dem Sinne, dass man natürlich immer mehr merkt, wir sehen es jetzt beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wo sich China eben auch an die Seite Russlands stellt. Da merken wir immer mehr, dass das sozusagen jetzt die Veränderungen sind, die da stattgefunden haben.
Trotzdem ist
ich würde es gerne zuspitzen, wenn ich darf.
Ja, gern.
Ich sehe das Risiko in 3 Punkten. Der erste Punkt ist, dass wir in der globalen sicherheitspolitischen Lage mit Blick auf eine schärfere Rhetorik von der Volksrepublik China insbesondere, aber auch von umliegenden Ländern und den USA mit Blick auf die Taiwan-Frage uns immer wieder konfrontiert sehen mit, was wäre denn, wenn da irgendwas in eine Richtung läuft, wo wir gezwungen wären, anders zu agieren als heute.
Zum Beispiel, dass China Taiwan angreift oder?
Ja, oder eine Seeblockade oder was auch immer. Mhm. Risiko Nummer 2, wir sehen in den letzten Jahren und ich beobachte das unabhängig von der Figur oder von der Persönlichkeit des früheren US-Präsident Donald Trump und des aktuellen Kandidaten Donald Trump. Der Wettbewerb zwischen den USA und China um die globale Führungsrolle hat dramatisch an Schärfe zugenommen und stellt für Bündnispartner der USA in der NATO mit Sicherheit ein Faktor dar mit Blick auf China, wo wir uns immer wieder die Frage stellen müssen, wie groß sind die Risiken, mit denen wir konfrontiert sind. Und der dritte Faktor, wir haben mit dem russischen Angriff auf die Ukraine mit garantiert eine Neubewertung vorgenommen von der Verlässlichkeit autokratischer Regierungen und unser Vertrauen in eine internationale Regelanerkennung autokratischer Regierungen ist dramatisch geschrumpft mit mit dem russischen Angriff auf die Ukraine.
Bleiben wir nochmal beim Stichwort Trump. Müssen wir uns irgendwann entscheiden? Also muss Europa sich irgendwann entscheiden? Vielleicht zwischen den USA und China? Ich meine, noch ist er noch nicht Präsident, aber was man jetzt auch von ihm hört in den letzten Tagen, dieser Konflikt zwischen China und den USA, der wird auf jeden Fall nicht kleiner werden. Wahrscheinlich wird sich da noch einiges zuspitzen. Müssen wir uns da einsortieren auf die eine oder die andere Seite?
Jeden Tag müssen Unternehmen jetzt schon entscheiden, ob sie sich an amerikanisches Recht halten oder an chinesisches Recht halten, weil schon jetzt diese Regulierung in beiden Staaten sich verschärft und verändert, Exportkontrollen eingeführt werden, man auf verschiedenen Listing,
genau, sind in der
wo man
Tat.
Sozusagen mit auf Entity-Listen dann stehen muss, wo man dann damit leben muss, dass man sagt, man kann eigentlich keinen Bauteil mehr aus China in dem Auto verbauen, weil das dann wiederum Regulierung in den USA widerspricht und dann kann man das im US-Markt schon nicht mehr verkaufen. Wir sehen schon jetzt, dass Unternehmen innerhalb ihres eigenen Konzerns so eine eigene doppelte De-Risking-Strategie fahren und sagen, in den USA für den US und den internationalen Markt, in China für China. Man sieht so einen Split in den Unternehmen. Man merkt, man muss im Notfall in der Lage dazu sein, auch die eigenen Produktions- und Lieferketten teilen zu können. Diese Vorbereitungen laufen ja schon alle und wir sind im eigenen strategischen Wettstreit mit China. Wir sind im eigenen strategischen Wettstreit um auch Marktanteile in der Welt und wir sehen das ja in der Gesetzgebung, die auch aus Brüssel kommt, in den Regularien, die aus Brüssel kommen, dass wir ganz andere Bandagen fahren müssen. Die Tatsache, dass wir so etwas haben wie nächtliche Untersuchungen dann in chinesischen Firmen, die auf europäischem Boden sind, wo man dann gucken kann, ob da gegen Compliance-Regeln verstoßen wurde, dass wir die Frage von Importen aus China ganz neu bewerten, dass wir mit den
meinen Sie
jetzt
zum Beispiel auch
Strafzölle
oder ja, vorläufige Zölle?
Das sind keine Strafzölle, ja, ganz, ganz wichtig.
Ich glaube nur, die Leute verstehen es am besten, wenn man erstmal Strafzölle sagt und dann erklärt,
ich glaube, das
es sind aber, keine Strafzölle.
Genau. Ja, es sind keine Strafzölle. Und ich glaube, wir
benennen sie mit Ausgleichszöllen, das trifft
die Sache
sehr gut.
Genau, Ausgleichszoll ist so ein tolles deutsches Wort, denn der Ausgleichszoll sagt nämlich genau, was das ist. Das ist ein Ausgleich für einen unfairen Wettbewerbsvorteil, den man hat.
Muss man vielleicht noch kurz erklären, da geht es um die E-Autos im Moment, die EU mit Ausgleichszöllen belegen möchte, weil sie eben sagt, in China ist es unfaire Wettbewerbsbedingungen und die will man auf diese Weise eben ausgleichen.
Die EU-Kommission hat einen 200-seitigen Bericht vorgelegt, in dem detailliert nachgewiesen ist, dass in der chinesischen Automobilindustrie relativ systematisch staatliche Subventionierung zum Einsatz kommt und hat genau beschrieben, wie das funktioniert.
Und hat damit sowas vorgelegt, was wir noch nicht hatten.
Ja, genau.
Das finde ich total faszinierend. Das ist ganz toll gemacht, weil nämlich anders als die USA, die sagen dann so 100% auf alles. Nein, es ist ein sehr nuancierter Bericht. Er sagt, es gibt Unternehmen, die unterschiedlich behandelt werden in China. Staatliche Konzerne bekommen mehr staatliche Unterstützung und müssen deswegen einen höheren Ausgleichszoll zahlen, während private Unternehmen weniger Unterstützung bekommen und einen geringeren Ausgleichszoll zahlen müssen. Das ist etwas, was sehr unserem Regelwerk entspricht und was nochmal so ein Versuch ist, der EU-Kommission zu sagen, wir machen noch mal ein Angebot. So kann das nach unseren Spielregeln stattfinden.
Und natürlich positioniert man sich auch ein bisschen. Also man sagt ja, wir lassen uns nicht alles gefallen. Also nicht aus Angst, dass die Chinesen uns irgendwie mit irgendwelchen Boykotten treffen, machen wir gar nichts, sondern wir sagen, okay, wir finden das unfair und wir reagieren. Da hat sich ja schon auch ein bisschen was verändert, weil jahrelang hatte man ja doch...
Trotzdem ist es nicht unsere schöne Welt und unsere schöne Welt ist eigentlich offene Märkte und freier Handel. Und es ist eine Einbuße darin.
Trotzdem, viele fürchten jetzt ja auch die Reaktion aus China und da könnte ja auch noch was kommen. Also eskalieren wir gerade da so ein Stück weit zumindest schon?
Also eskalieren weiß ich noch nicht, aber es ist natürlich schon so, dass man jetzt seit einigen Jahren sieht, dass eben die handelsbeschränkenden Maßnahmen eigentlich weltweit zunehmen. Also natürlich zwischen den USA und China sehen wir viel, was an handelsbeschränkenden Maßnahmen eingeführt wurde. Jetzt eben die EU versucht auch, dass man versucht, die eigene Wettbewerbsfähigkeit sozusagen zu erhalten, indem man Maßnahmen einführt. Das ist klar. Also das hat schon zugenommen. Und
dann gibt es ja noch die China-Strategie der Bundesregierung, die auch dieses Ziel von De-Risking formuliert. Die müsste man wahrscheinlich da jetzt auch einsortieren in diesen Katalog an Maßnahmen oder Entwicklungen, die Sie gerade aufgezählt haben, oder?
Genau, die China-Strategie ist natürlich ein Mittel, um damit auch umzugehen. Die sieht natürlich vor, dass man die Wettbewerbsfähigkeit erhöht, die Resilienz des eigenen Standorts der EU und auch Deutschlands vor allen Dingen. Und dass man da eine gewisse technologische Souveränität anvisiert. Man guckt, dass man die kritischen Infrastrukturen resilienter aufstellt und eben natürlich neue Absatzmärkte auch erschließt. Also um mal ganz konkrete Maßnahmen da zu nennen, wer jetzt in neue Märkte exportiert, der kann seit Oktober letzten Jahres von vergünstigten Exportkreditgarantien zum Beispiel profitieren.
Mhm. Darf ich eine Sache dazu ergänzen, weil ich das nämlich so wichtig finde? Das, was sich in der Welt verändert hat, ist, dass wir jetzt sehen, also die Herausforderung vor die Art, wie die chinesische Führung Wirtschaft betreibt, wie das uns unter Druck setzt, das trifft ja nicht nur uns, sondern das trifft vor allen Dingen auch Staaten des globalen Südens. Und es ist ganz schwer, Industrien aufzubauen, wenn es immer einen günstigeren Wettbewerber gibt mit China. Das heißt, wir haben hier durchaus auch die Möglichkeiten, mit ganz neuen Partnern zusammenzuarbeiten, die jetzt unter einem ganz anderen Druck stehen selbst. Es ist ganz schwer für Vietnam, eine Elektroautoindustrie aufzubauen, wenn die chinesische Führung den Markt überschwemmen kann. Es ist ganz schwer für Marokko in der Elektroindustrie groß zu werden, wenn die chinesischen Konzerne die Preise bestimmen können. Und ich glaube, das müssen wir uns wirklich nochmal ganz neu und gut überlegen. Und wir können auch mal ins Ausland gucken und zu schauen, wie es andere gemacht haben. Und wenn wir uns anschauen, wie die indische Führung und wie radikal die indische Führung vorgegangen ist darin, ihre eigene Wirtschaft unabhängiger von China zu machen, wie radikal sie vorgegangen sind mit Blick auf Zölle, aber auch mit Blick auf Beschränkungen bei Apps und Ähnlichem. Da ist TikTok schon seit Jahren verboten zum Beispiel. Mhm. Und das sind alles Signale, die gesendet werden, auch im Fintech-Bereich etc. Das sind alles Dinge, über die man einfach mal nachdenken kann, wo man andere Gespräche führen kann. Denn wir haben uns so lange fast ausschließlich auf China konzentriert, weil es so bequem war und weil da so viel
Aber
Geld
klar,
drin steckte.
Ich meine, das heißt natürlich für die Unternehmen, Herr Strack, dass sie sich neue Handelspartner suchen müssen, in anderen Ländern vielleicht. Es heißt aber auch ja eigentlich, dass sie ein Stück weit ihr Geschäft in China reduzieren müssen. Und danach sieht es im Moment nicht aus.
Also natürlich ist von der überwiegenden Zahl der Firmen ist die Strategie, den chinesischen Markt zu halten, wettbewerbsfähig zu bleiben im chinesischen Markt. Das ist eine Herkulesaufgabe. Parallel dazu erkenne ich sehr gut, dass viele Firmen ihre Anstrengungen deutlich vergrößert haben, in anderen Märkten eine stärkere Präsenz aufzubauen. Übrigens mit vielleicht nicht ganz großer Überraschung der mit Abstand wichtigste Markt, der in den letzten Jahren angezogen hat, ist dieser Markt Nummer eins, der US-Markt, in den deutsche Firmen ganz viel investiert haben und wo ich auch aus dem Mittelstand höre, dass Umsatz- und Gewinnzahlen im US-Markt sich wirklich gut entwickelt haben in den letzten Jahren. Aber ASEAN, Indien, auch der nie einfach gewesene japanische Markt, Südkorea, Partner in der Pazifischen Allianz, Mexiko, Chile, Peru, Kolumbien, ein großer Markt wie Brasilien. Unsere Firmen haben diese Märkte alle im Radar und wünschen sich an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr Flexibilität von der Politik. Beispielsweise, wenn wir mit dem Mercosur über ein Freihandelsabkommen verhandeln und halt seit 6 Jahren dieses Ding feststeckt, weil die EU im Grunde genommen nach abgeschlossenen Verhandlungen ständig anfängt nachzuverhandeln. Ich verstehe warum, aber wir tun uns da keinen Gefallen, wenn wir zu dogmatisch agieren.
Also das heißt, De-Risking, so wie es die Bundesregierung in ihrer China-Strategie definiert, da gehört dieses, was Sie gerade beschrieben haben, Lieferketten breiter aufstellen, gehört auf jeden Fall dazu.
Absolut.
Wenn man sich die Zahlen anguckt, Sie haben es gerade gesagt, es gibt Zahlen vom IFO-Institut in München, die aus dem Februar, demnach haben 60% der befragten Unternehmen letztes Jahr ihre Lieferketten breiter aufgestellt und neue Zulieferer erschlossen. Und ich glaube, jedes fünfte hat auch damit begonnen, wieder mehr in Deutschland zu produzieren und Auslagerungen rückgängig zu machen. Das klingt ja erstmal so, als würden die diese China-Strategie der Bundesregierung umsetzen. Andererseits gibt es aber auch Zahlen, die sagen, deutsche Unternehmen haben letztes Jahr so viel in China investiert wie noch nie. Also fast 12 Milliarden Euro, 4% mehr als 2022. Frage ich mich schon, wie passt denn das zusammen?
Also für mich passen die Zahlen zusammen, weil die Zahlen spiegeln zwei unterschiedliche, wirklich strukturell unterschiedliche Strategien wider. Die eine Strategie, die Sie erwähnt haben, ist tatsächlich, Firmen investieren sehr viel in Diversifizierung. Wir haben kürzlich mit dem Bundeswirtschaftsministerium bei den Firmen, die bei der letzten Japan-Reise mit dem Bundeskanzler in Japan waren, haben wir mal eine Abfrage gemacht. Habt ihr über die Reise neue Kooperationen mit japanischen Firmen entwickeln können. Und da haben eine Reihe von Firmen gesagt, ja, sie haben neue Kooperationen entwickelt. Sie haben sogar im Rohstoffbereich neue Kooperationen entwickelt. Mhm. Und ja, diese Kooperationen und die Beschaffung von Produkten und Zulieferteilen ist teurer als die bisherigen Lieferketten. Aber es lohnt sich für die Firmen, weil sie Risiken reduzieren. Mhm. Das ist die eine Strategie. Die andere Strategie lautet, unabhängig von China erleben wir eine Phase der Globalisierung, wo alle Firmen dabei sind, ihre Firmenwertschöpfungsketten, der Bezug von Vorprodukte, die Beziehung mit Zulieferern neu zu strukturieren, in dem Versuch, sehr viel mehr, was früher globale Strukturen waren, zu regionalisieren. Also local ich meine jetzt local. Nicht... Genau, ich meine jetzt nicht regionalisieren in Baden-Württemberg, mhm. sondern regionalisieren im nordamerikanischen Markt, regionalisieren in China, regionalisieren im ASEAN-Markt, regionalisieren in Lateinamerika und natürlich weiter regionalisieren im westeuropäischen Markt,
aber
im EU-Binnenmarkt. Über diese Schiene Local for Local kommen tatsächlich sehr hohe Direktinvestitionen deutscher Firmen in den chinesischen Markt, die versuchen, ihre Zulieferstrukturen zu entflechten und wirklich mehr in China aufzubauen in der Übergangsphase.
Und es ist eine kleine Zahl von sehr großen Unternehmen, über die wir reden. Deswegen sind die absoluten Zahlen manchmal in diesem Bereich etwas verwirrend. Und wir müssen politisch entscheiden, in welchen Bereichen dürfen wir denn wirklich nicht abhängig sein? In welchen Bereichen müssen wir denn Produktion hier zu Hause haben können? Vielleicht nochmal das Beispiel, das wir haben aus der Pandemie, wie abhängig wir waren von Masken und von sozusagen Schutzkleidung und Ähnlichem. Es hat sich daran fast nichts geändert. Weil es letzten Endes die Produktionskosten von diesen Produkten, das Umschiften war günstiger, als langfristig diese Kapazitäten hier vorzuhalten, weil das ohne den Pandemiefall überhaupt gar keinen Sinn macht. Das ist nicht wirtschaftlich, hier die ganze Zeit diese Produktion vorzuhalten für so einen Notfall. Das heißt, wie geht man damit um? Das ist, glaube ich, wesentlich schlauer, das zu tun mit den Partnern, den man international finden kann, als das bei uns zu machen. Friedrich Strack hatte das vorhin schon erwähnt, aber das nochmal so klar zu sagen, nicht nur in Europa findet De-Risking statt, sondern De-Risking findet durch eine Vielzahl von Partnern statt.
Das würde ich auch nochmal ergänzen. Es gibt eine Reihe von Ländern, die wir uns auch anschauen können und die wir uns bei der GTI auch angeschaut haben. Jetzt in einer Studie haben wir Japan, Südkorea, Taiwan, also die ostasiatischen Nachbarn Chinas, mal analysiert, was machen die denn beim De-Risking? Und eigentlich ist das relativ ähnlich. Die geben sich auch Strategien beispielsweise, also das, was Frau Oertel auch ansprach, dass man schaut, wo sind kritische Abhängigkeiten? Wo wollen wir die reduzieren? Also das machen die einmal. Sie investieren sehr stark eben auch in andere Länder. Südostasien ist beispielsweise gerade bei Japan, Taiwan und Südkorea sehr weit vorne. Da haben die schon viel früher als wir angefangen, in Südostasien zu investieren. Und gehen auch den Weg, dass sie mit Partnern eben auch neue Rohstoffe beispielsweise sich erschließen. Japan hat so zum Beispiel den Anteil an seltenen Erden sehr stark diversifiziert. Also das geht schon. Seltene Erden, anders als der Name, sind gar nicht so selten, kommen recht häufig vor. Also es geht schon, wenn man es möchte. Klar, die Staaten sind auch noch nicht so weit, wie sie es vielleicht gerne wären. Aber alle untersuchten Länder haben es geschafft, sowohl Importanteile als auch Exportanteile von China zu reduzieren.
Trotzdem bleibt es natürlich ein Spagat, auch gerade für die Unternehmen. Die wollen einerseits sich unabhängiger machen oder Risiken reduzieren, vor allem. Andererseits wollen sie auch auf dem chinesischen Markt weiterhin präsent bleiben. Deswegen auch diese Strategie Local for Local. Also man macht Produktion, die unabhängig in China eben funktionieren kann, egal, sag ich mal, wie die Welt drumherum sich dann weiterentwickelt. Aber damit stärkt man ja irgendwie auch den chinesischen Staat, oder? Wenn man so viel Geld in China wieder investiert, davon profitiert ja wieder dieses System. Ist es nicht auch eine Gefahr gleichzeitig?
Ich finde, es ist vor allen Dingen eine Gefahr, wenn vor allen Dingen die militärische, also wenn wir im Dual-Use-Bereich weiterhin investieren, also wenn wir China dort stärken, wo es möglicherweise die chinesische Rüstungsindustrie stärkt, und das ist zum Beispiel der Halbleiterbereich, in dem wir eher darüber reden. Aus den USA kommen sehr starke Restriktionen, was hochentwickelte Halbleiter angeht. Da geht es eben auch um europäische Technologie, da geht es um ASML und andere Akteure, die im chinesischen Markt aktiv sind und die sonst den größten Markt, den sie haben, verlieren, wenn sie nicht mehr vor Ort sind, aber die mit ihren Produkten möglicherweise eine Kapazitätsstärkung, eine deutliche Fähigkeitsstärkung für das chinesische Militär auch bereitstellen können, Und diese Abwägungsentscheidungen, die werden immer härter werden für europäische Konzerne. Also diese Welt, in der wir doch eigentlich nur das Geschäft machen wollen und in der wir eigentlich nur ein bisschen Business machen wollen. Und da ist alles gut.
Ja, aber im Business ist ja auch vieles gut, weil ich sehe jetzt nicht die Risiken, wenn wir in China Mercedes verkaufen, dass wir dadurch das chinesische System stärken.
Naja, aber wenn wir natürlich in
Consumer Products, wo ich den Eindruck habe, also wenn wir diese normalen Beziehungen zu Produkten, die technologisch unsensibel sind, die würde ich weiter auf grün schalten und sagen, das ist ein Austausch, den wir in beide Richtungen weitermachen können.
Und ich glaube, das sehen viele so. Also das würde ich auch unterstreichen, dass man sagt, es wäre Wahnsinn zu sagen, wir wollen den ganzen Handel gleich unter dieses Bild. Aber wir müssen eben über Dual Use ein bisschen neu nachdenken in einer neuen technologischen Welt. Und wir müssen eben bei uns auch darüber nachdenken, was ist denn eigentlich verfügbar? Und wenn wir zum Beispiel sagen, für uns ist die Windindustrie strategisch, weil wir zukünftig eine Energiewende wollen, in der wir auf Solar- und Windenergie setzen, dann können wir nicht unsere gesamte grüne Technologie aus China beziehen. Weil das bedeutet, dass das Rückgrat unserer grünen Zukunft dann ein chinesisches ist. Das ist mit einem systemischen Wettbewerber so nicht vereinbar. Und das bedeutet, dass wir ganz andere Investitionen in eine europäische oder eine internationale Windindustrie brauchen, weil wir sonst nämlich bei den Ausbauzielen, bei denen wir derzeit sind, nur noch auf chinesische Turbinen zurückgreifen können, weil diese günstig und verfügbar sind.
Frau Otte, ist es wirklich unproblematisch, wenn wir Firmen wie, Sie hatten gerade als Beispiel Mercedes genannt, wenn die weiterhin in China eben ihre Geschäfte machen, sogar vielleicht ihr Geschäft dann noch ausbauen, weil sie machen eben nicht nur Produktion oder stellen da Teile her, sondern mittlerweile werden da die Autos gefertigt. Dann kommt irgendwann, wandert Forschung dorthin. Das birgt ja auch Gefahren, oder? Ich bin mir nicht so sicher, ob dieses Argument, es geht nur um diese kritische Industrie, die, wo wir mit diesem Dual Use eben aufpassen müssen, sondern gilt es nicht generell für alle Industrie, die in China ist? Und es birgt natürlich auch die Gefahr, wenn wirklich mal die Situation eskaliert. Was passiert denn dann mit dem Geschäft der deutschen Unternehmen in China? Wie geht es mit denen weiter? Das ist ja auch ein hohes finanzielles Risiko.
Ja, also was. Und sobald es ein. Entschuldigung. Aber wenn es ein finanzielles Risiko für ein Unternehmen bleibt, ein Business Risk, dann fände ich das in Ordnung. Die Frage ist, entsteht daraus ein gesellschaftliches Risiko? Und dann ist es eben nicht mehr das Problem des einzelnen Unternehmens, sondern wird es auch ein politisches Problem. Und ich glaube, diese Grenzen sind neu auszuloten gerade. Wie viel unternehmerische Freiheit ist dabei und wie viel gesellschaftliche Verantwortung? Wie viel gesellschaftliches Risiko sind wir bereit zu tragen für Konzerne? Was nicht okay ist, ist das Unternehmen das Risiko outsourcen an die Gesellschaft und die Gewinne internalisieren. Das kann nicht sein langfristig, sondern das ist eine Strategie, bei der dann am letzten Ende der Steuerzahler der Deutsche draufzahlt.
Das sieht ja die China-Strategie auch so, indem man gesagt hat, solche Klumpenrisiken der Unternehmen sollen eher internalisiert werden. Also beispielsweise jetzt bei den Investitionsgarantien hat man eine Deckelung von 3 Milliarden Euro pro Jahr pro Konzern festgelegt, pro Land sozusagen. Und das ist natürlich auch eine Art der Deckelung, dass man sagt, man unterstützt die Unternehmen zwar, aber hat da eben auch irgendwo eine Grenze und sieht eben auch dieses Risiko, dass die Gesellschaft ansonsten natürlich das Risiko tragen müsste. Das ist klar. Auf der anderen Seite, was wir so sehen, was die Unternehmen machen, die versuchen schon sehr stark, das China-Geschäft unabhängig aufzustellen, auch unabhängige Lieferketten nur für den chinesischen Markt aufzubauen, dass sie eben im Konfliktfall das China-Geschäft komplett loslösen können. Mhm. Und da stelle ich mir natürlich schon auch die Frage, ob das nachher so funktionieren würde, weil wir haben es ja gesehen beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dass da das Russland-Geschäft nicht einfach weiterlaufen konnte. Und ja.
Ja, das meine ich eben im Ernstfall. Was passiert dann damit, Herr Strack? Ich meine, was passiert mit so einem deutschen Unternehmen, das jetzt komplett unabhängig in China ist, wenn tatsächlich der China-Taiwan-Konflikt eskaliert?
Also ich würde gerne nochmal die andere Seite der Medaille auch ins Spiel bringen. Wir haben ja viele deutsche Unternehmen, vor allem in der Industrie, die sehr, sehr viel mehr in Deutschland produzieren und in den großen chinesischen Markt exportieren, im Grunde genommen von der Kapazität her gar nicht angepasst sind auf die Märkte, sondern viel, viel mehr Kapazität in Deutschland und im westeuropäischen Markt haben, als es unserem Markt entspricht, weil
das heißt,
wir
die sind
den
drauf
Bedarf
angewiesen,
ja sehen. Naja, sie sind darauf angewiesen, aber sie schaffen natürlich einen enorm hohen volkswirtschaftlichen Nutzen. Arbeitsplätze, Steuergelder, Forschung und Entwicklung, die alle hier sind für Produkte, die nur zum Teil hier verkauft werden, zum größten Teil aber exportiert werden. Das heißt, wenn wir die Rechnung aufmachen, wo sind im Verlustfall Gelder, die von der Volkswirtschaft getragen werden, dann müssen wir auch umgekehrt die Rechnung aufmachen. Was haben denn die Firmen in der Vergangenheit für den Standort dazu beigetragen? Und da muss ich schon feststellen, das ist substanziell, was wir an Gewinnen aus dem China-Geschäft in die deutsche Volkswirtschaft reingepumpt haben und was an Wohlstand dem deutschen Verbraucher nicht nur durch das Kaufen von Produkten, sondern über das Sichern von Arbeitskräften, Beitrag zur Steuer und sowas zugute gekommen ist. Das ist für mich schon ein ganz wichtiger Punkt. Was passiert dann? Also im Extremfall haben wir eine Krisensituation in der Weltwirtschaft, wo wir, wenn wir das, was mit Russland passiert ist, mit einem relativ radikalen Embargo, wenn wir so ein Modell übertragen würden, da würde die Weltwirtschaft erstmal in Gänze in die Brüche gehen für eine gewisse Periode, bis die Firmen sich neu organisiert hätten. Sie würden sich dann neu organisieren in getrennten Welten, in so einem Szenario eine Welt, die sich am Westen orientiert, eine Welt, die sich an China orientiert. Und am Ende müssten halt viele Firmen ganz erheblich viel abschreiben und hätten halt hohe Buchverluste. Was dann auch fehlt, sind halt Gewinne aus dem China-Geschäft, die bei Russland jetzt nicht so hoch war. Russland haben wir in der deutschen Industrie weitgehend abgeschrieben, übrigens ohne, dass der Steuerzahler dafür eingesprungen ist. Die Firmen haben das einfach in ihre Bücher nehmen müssen. Es waren kaum Fälle, die über Investitionsgarantien abgesichert waren. Die gab es auch, aber im Großteil nicht. Wir würden dann mit einer kleineren Volkswirtschaft, mit kleineren Unternehmen, begrenzteren Märkten arbeiten, aber das wäre nicht das Ende der Welt.
Und zynisch kann man dazu sagen, dass die großen Konzerne in der Zeit wahrscheinlich noch viel relevanter für uns werden und dass, wenn alle verlieren, die Großen wahrscheinlich noch ganz okay dastehen werden. Das ist das Problem in diesen globalen Szenarien. Ich glaube, viel interessanter ist, darüber nachzudenken, was ist eigentlich das Ziel? Das Ziel der chinesischen Führung ist, die Welt nach wie vor oder Konzerne in der Welt und die Volkswirtschaft in der Welt abhängig vom chinesischen Markt zu machen und zu halten und gleichzeitig unabhängiger von der Welt zu werden. Und wenn man dieses Ziel zu Ende denkt, dann wirkt das einfach für einen enormen Druck auf das Gesamtsystem. Und die Frage ist, wir sind jetzt in einem Zeitpunkt angekommen, an dem wir einen Gegendruck aufbauen und sagen, nee, Moment, so ist es nicht, wie wir uns eine globale Wirtschaftsordnung vorstellen. Mhm. Und wir sind jetzt willens und bereit, mit Partnern in der gesamten Welt wieder daran zu arbeiten, ein System aufzubauen, das wahrscheinlich eine Alternative zu den bestehenden Regularien ist, die wir haben, indem wir sagen, das ist aber der Ort, in dem wir regeln wollen. Nehmen wir doch nochmal ganz kurz den Elektroautomarkt als Beispiel. Was wollen wir denn als Ziel? Als Ziel wäre doch zu sagen, wir haben in Europa den Markt für Elektroautos mit dem stärksten Wettbewerb, in dem koreanische, japanische, amerikanische, vietnamesische, europäische und chinesische Autos miteinander im Wettbewerb stehen für hohe Qualität, niedrige Konsumentenpreise und dafür sorgen, dass wir möglichst schnell damit auch die Elektrifizierung dieses Sektors vorantreiben können. Das wäre doch ein Idealzustand. Diesen Idealzustand werden wir nicht erreichen können, wenn es keine Ausgleichszölle gibt. Denn dann gibt es chinesische Autos, die im Markt sein werden und dann werden die nach und nach alle anderen Marken verdrängen, weil diesen Preiswettbewerb keiner halten können wird.
Wie weit sind wir denn bei diesen Überlegungen? Also die China-Strategie der Bundesregierung ist vom letzten Jahr. Wenn wir jetzt mal so eine Bilanz ziehen, was hat sich getan? Wo stehen wir mit Blick auf De-Risking oder auch, wie Sie gesagt haben, ganz am Anfang der Sendung, eine Rekalibrierung unserer Wirtschaft?
Schon bevor die China-Strategie verabschiedet wurde, hat die einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag geleistet, nämlich indem wir über das Thema breit debattiert haben. Ja. Und das halte ich für das Entscheidende, dass wir uns der Risiken bewusst sind. Ich habe vorhin so ein Krisenszenario aufgemalt. Wir wünschen uns alle, dass so ein Risikoszenario nie eintritt. Aber wir beschäftigen uns damit. Und das Wichtige ist, dass wir uns in der Industrie, in der Politik, in der breiten Gesellschaft mit diesem Thema tief auseinandersetzen und uns besser darauf einstellen, mit den Partnern zusammenzuarbeiten, mit denen wir verlässliche Partnerschaften haben.
Ja, das denke ich auch. Aber wir müssen auch schauen, das braucht Zeit. Also können nicht erwarten, dass von heute auf morgen Unternehmen ihre Lieferketten umstellen. Der Vorteil Chinas war ja lange Zeit eben diese enge Vernetzung der Zuliefererstrukturen, auch die Nähe zum Kunden, der riesige Markt, die gute und günstige Logistik. Das dauert natürlich lange und wir haben natürlich auch nicht nur diese geopolitischen Bedingungen, sondern natürlich auch einfach, dass der chinesische Markt langsamer wächst. China hat selber sehr starke Probleme aktuell. Mhm. Und dass das auch ein Faktor ist, wo Unternehmen auch von sich aus jetzt schon sagen, sie gucken sich andere neue Märkte an, Indien, Südostasien, Südamerika beispielsweise. Und also wir müssen dem, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit geben. Und das kostet natürlich Geld. Wir müssen schauen, wie können wir die Unternehmen tatsächlich unterstützen. Andere Regierungen geben Milliarden aus, die USA beispielsweise mit dem Inflation Reduction Act oder auch dem CHIPS Act. Letztlich natürlich chinesische Unternehmen diversifizieren auch. Das heißt, auch der Wettbewerb auf diesen neuen Märkten wird zunehmen. Auch das ist was wir im Blick haben müssen.
Es kostet Zeit. Ja, wir haben keine Zeit. Das heißt, für mich ist das Wichtigste, die Dringlichkeit der Lage zu verstehen. Es kostet viel Geld, das haben wir auch nicht gerade. Das heißt, wir müssen neu priorisieren lernen. Also ich glaube, dass es gar nicht dringlich genug sein kann. Und das ist immer ganz schwer in einer politischen Debatte auch klar zu machen, wenn man denkt, ach, vielleicht geht's doch nochmal alles wieder irgendwie gut, zumindest für uns.
Gefährliche Abhängigkeit, China und die deutsche Wirtschaft. Das war unser Thema in diesem SWR-Kulturforum. Es diskutierten Dr. Janka Oertel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, Christina Otte von Germany Trade and Invest und Fridolin Strack vom Bundesverband der deutschen Industrie. Mein Name ist Geli Hensoldt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.